Wer von euch kennt Herr der Ringe? Das ist ja erschreckend wenig. Und wer von euch hat Herr der Ringe gelesen? Ich habe es gelesen. Mehrmals sogar. Ich habe es gerade letztens wieder zum zweiten Mal gelesen. Und mir ist etwas aufgefallen. Und zwar in dieser Geschichte Herr der Ringe ist extrem wichtig, wer der König ist. Es geht dort mega fest um einen König. Und das ist ganz komisch, weil auch so in der Schlacht und so, das wird alles nicht so genau beschrieben, aber was ganz genau beschrieben ist, ist, wie der König aussieht in dieser Schlacht. Und dass er da seine Fahne hat und so. Der König ist unglaublich wichtig. Das ganze Buch dreht sich irgendwie um den König, der soll kommen. Es gibt sogar das dritte Buch, das heisst sogar so, das heisst «Die Rückkehr des Königs». Und ich finde das ganz interessant, weil Herr der Ringe ist lange nicht die einzige Geschichte, wo es um irgendeinen König geht, der da soll kommen. Wir haben da Robin Hood zum Beispiel oder King Arthur. Da geht es um einen richtigen König, um einen rechtmässigen König, der wieder soll kommen. Es scheint mega wichtig zu sein. Und wir haben heute schon gehört vom Habakkuk. Der macht es ganz ähnlich. Oder Habakkuk wartet auf einen rechtmässigen König, der soll kommen, der soll eingreifen, weil es ist ungerecht. Der König soll kommen und Gerechtigkeit bringen. Er soll gerecht herrschen. Und wir haben vorhin auch gehört, ja, der König wird kommen. Wir haben gehört, wie der Daniel die Vision sieht, wo der König kommt. Was der Daniel gesehen hat, ist der König, der kommt. Und das ist ja das, was Gott am Habakkuk ankündigt. Er sagt, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Die Weissagung, das ist hier der König, der kommt. Das ist, wenn der gerechte Herrscher kommt. Das ist das, was angekündigt wird. Und Gott sagt, das wird passieren. Keine Angst, das kommt schon noch. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen ausharren. Ein bisschen warten. Und Stefan hat das wunderschön anschaulich erklärt mit dem Adventskranz. Genau das machen wir ja in Adventszeit. Advent heisst, wir warten auf Gottes Eingreifen. Wir warten, bis der König endlich kommt. Und heute, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, und zwar, was ich heute darauf eingehen möchte, ist eben, wie passiert das? Wie kommt der König? Wie greift der Gott hier ein? Und natürlich auch, ja, wie beeinflusst das jetzt die Art und Weise, wie wir eben warten? Was hat das mit uns zu tun? Die beiden Fragen wollen wir heute klären. Und ich werde anfangen mit der Stelle, die wir schon gehört haben, und die noch ein bisschen genauer untersuchen. Oder der Daniel, der sieht so wie eine Vision. Und in dieser Vision, die der Daniel sieht, sieht er, wie der König wird kommen. Und zum Beantworten, wie der König kommt, schauen wir natürlich die Vision ein bisschen genauer an. Wir lesen es nochmal zusammen. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausende dienten ihm und Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und dann kommt so ein ganzer Abschnitt, wo es um die Tier und das Horn geht und so. Das ist jetzt für uns heute nicht so relevant. Das wäre noch eine Predigt für sich. Wir gehen direkt weiter. Da geht's weiter. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war. Und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. Ich könnte das ewig analysieren, was hier passiert, aber das müssen wir da nicht zusammen machen. Ich habe das selber so ein bisschen probiert und bin zum Schluss gekommen. Es gibt vier so Elemente, so Begleiterscheinungen, habe ich das mal genannt. So vier Sachen, die werden passieren, wenn der König kommt, was Daniel hier beschreibt. Und das sind quasi so die Umstände, oder? Das ist das, was auch noch passiert, wenn er kommt. So eben die Begleiterscheinungen. Und das Erste, was ich spannend finde, ist, das Ganze passiert in Nacht. Das wird erstaunlich ganz oft betont, dass das eben in Nacht ist, wo das da passiert. Die, die sich erinnern an letzte Woche, wo der Benny predigt hat, das Gleichnis mit den Jungfrauen, dort kommt der König eben auch in Nacht. Und ich glaube, Da steckt etwas dahinter. Also er kommt in der Nacht, nämlich dann, wenn es die Leute nicht erwarten. Dann das Zweite, man sieht Gottes Lichtherrlichkeit. Oder es wird beschrieben, wie da der feurige Thron ist und überall ist Feuer und Licht, Gottes Herrlichkeit, wo man sieht. Also der Himmel ist offen gewissermaßen und Daniel sieht dort rein und sieht Gottes Herrlichkeit. Dann das Dritte, auch speziell ist, es wird da geredet von all diesen vielen Tausenden um einen Thron herum. Also es ist so, dass das Heer vom Himmel, all die Engel und Menschen und alle, die Gott anbeten, werden sichtbar. Das ist das Dritte. Und das Vierte, auch spannend, der Daniel, der hat extrem Angst, wie er am Schluss gesehen. Der sieht es als Vision, und stell dir vor, der ist da am Schlaf und hat einen Traum und hat die Vision und der hat extrem Angst. Also was da passiert, er fürchtet sich von dem. Das sind so die Begleiterscheinungen. Und dann wird dort auch noch beschrieben, wie jetzt der König genau selber kommt. Und zwar habe ich dort zwei Aspekte noch herausgegriffen. Und zwar einerseits wird betont, der König, der Menschensohn, wird dann genannt wie ein Sohn von Menschen, der kommt auf den Wolken vom Himmel. Das heisst, er kommt von oben runter. Er kommt in Herrlichkeit auf Wolken, reitet er vom Himmel oben runter auf die Erde. Und dann auf der Erde wird er eingesetzt als der gerechte Herrscher. Oder das heisst, die Bücher werden aufgetan, dann wird geschaut, wer hat wie gelebt, wer ist wie gerecht gewesen und so weiter. Und dann kommt der Menschensohn auf die Erde und herrscht dort als gerechter Herrscher. Und das heisst, alle Völker werden ihm dienen. Also er ist ein Herrscher. Und die Völker, die Menschen werden ihm dienen. Das ist so das, was man so zusammengefasst kann sagen, wie jetzt da der König kommt. Und wenn wir jetzt in der Bibel weitergehen und so ein bisschen Ausschau halten nach diesen Sachen, die wir da rausgeschrieben haben, dann sehen wir schon recht gleich, dass etwas ganz Ähnliches passiert. Ich werde euch das ein bisschen nachher erzählen. Und zwar ist das, es ist Nacht, dunkle Nacht. Und so eine Gruppe von Hirten ist dort mitten in der Nacht ihr Schaf am Hüten und so. Und dann plötzlich reißt der Himmel auf und sie sehen Engel und Gottes Lichtherrlichkeit, die um den Engel herumstrahlt. Sie sehen, Gottes Herrlichkeit plötzlich, die da erscheint, mitten in der Nacht. Und dann heisst es, sie machen sich in die Hose vor Angst. Heisst nicht wörtlich genau so, aber sie haben extrem Angst. Und dann obendrauf auch noch, plötzlich sehen sie das ganze himmlische Heer. Sie sehen ganz viele Engel mit Posaunen, die da um sie herum sind. Und dann sagt der erste Engel, jetzt ist es passiert. Jetzt ist der König gekommen. Euch ist heute geboren der Retter. Ihr könnt das nachlesen, das steht in Lukas 2. Und wir sehen dort genau die gleichen vier so Begleiterscheinungen. Und dann kommt der Engel und sagt, jetzt ist das passiert. Und dann denkt natürlich, ja jetzt, oder jetzt ist das passiert, was Daniel gesagt hat. Jetzt ist der König gekommen, so wie angekündigt. Der König ist da, der gerechte Herrscher ist gekommen und wird jetzt Gerechtigkeit schaffen auf der Erde. Aber wenn man es ein bisschen genauer anschaut, sieht man da doch einige markante Unterschiede zwischen dem, was der Daniel sagt, wie der König wird kommen, und zwischen dem, was die Hirten sehen. Einerseits, der Daniel, dort heisst es, wie wir vorhin gesagt haben, der Menschensohn, der Herrscher, der König kommt vom Himmel her auf den Wolken runter, auf die Erde. Er kommt rein, in Herrlichkeit, in Licht, mit Macht, kommt er von oben runter auf die Erde. Lukas ist ein bisschen anders. Dort kommt der König nicht auf den Wolken oben runter, sondern genau das Gegenteil. Er wird im Dreck unten mit Blut, wie jeder andere Mensch, geboren von einem Mensch. Und er wird dort in eine Krippe gelegt zu den Tieren. Also überhaupt nichts von herrlich Macht, Reinheit, sondern ein wehrloses Baby im Dreck. Genau das Gegenteil von Art und Weise, wie der Daniel eigentlich gesagt hat, dass er wird kommen. Und als Zweite, dort wird gesagt, eben, der König wird ein Herrscher sein. Er ist ja ein König, oder? Der wird herrschen und alle Völker werden ihm dienen. Von überall kommen sie zum ihm dienen. Aber wie ist jetzt der König wirklich gekommen? Denn auf Bethlehem, wir lesen im Markus 10, wo er selber sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Auch hier wieder genau das Gegenteil. Eigentlich ist angekündigt, er kommt als Herrscher und die Leute werden ihm dienen. Aber er ist nicht als Herrscher gekommen, sondern als wehrloses Baby und hat den Leuten dient. Was machen wir mit dem? Ist jetzt irgendwie die Ankündigung falsch gewesen? Oder die Ankündigung war, er wird kommen, auf den Wolken vom Himmel oben runter als gerechter Herrscher. Die Realität ist, er kommt als wehrloses Baby und dient den Leuten. Es geht sogar noch weiter. Er ist nicht nur kein gerechter Herrscher, sondern er gehört selber zu denen, die ungerecht umgebracht werden. Oder der Habakuk hat am Anfang, haben wir gehört, hat geklagt, hey, wenn du nicht eingreifst, dann wird es immer so sein, dass die eigentlich gerecht leben, die werden ungerecht umgebracht. Oder der Ungerecht übervorteilt der Gerecht. Die Gerechtigkeit, das Gute wird immer verlieren. Also greif endlich ein und komm. Und dann greift Gott ein und kommt und schickt sie König. Aber es passiert genau das Gleiche wieder. Sogar er selber ist der Gerecht, der ungerecht umgebracht wird. Er wird selber übervorteilt von den anderen. Also die Ankündigung und das, was wirklich passiert ist, geht irgendwie auseinander. Also, kann man sich ja fragen, ist jetzt der Daniel falsch gewesen? Interessant ist, Jesus selber, wo er lebt, bezieht sich auf Daniel. Er nimmt es auf. Er sagt, ja, okay, ich bin zwar nicht hier, ich bin da zum Dienen und nicht zum bedient werden, aber irgendwann wird ich wiederkommen. Und dann wird ich Gerechtigkeit bringen. Also vielleicht dann nochmal die Ankündigung ist, der König soll Gerechtigkeit bringen. Die Realität ist, er bringt nicht Gerechtigkeit, sondern Gnade. Er stirbt ungerecht und vergibt denen, die ihn umgebracht haben. Also die Ankündigung war, endlich Gerechtigkeit, Hilfe für die, die unschuldig sind. Aber Jesus, wenn man es genau nimmt, hilft eigentlich nicht denen, die unschuldig sind, sondern er hilft denen, die schuldig sind. Er stellt sich auf die Seite der Täter und vergibt ihnen. Also er bringt nicht Gerechtigkeit, sondern Gnade. Und dann eben sagt er aber, doch, ich werde Gerechtigkeit auch noch bringen. Und wir lesen jetzt aus Matthäus 24. Da sagt Jesus, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Also Dunkelheit. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln und von den vier Winden und von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jesus nimmt hier ganz bewusst die Ankündigung auf, die Daniel gemacht hat. Und er hat gesagt, das ist nicht falsch, was Daniel gesehen hat. Das wird passieren. Genau wieder mit diesen vier Begleiterscheinungen wird ich kommen. Ich werde kommen und Gerechtigkeit schaffen. Und dann beschreibt er ein bisschen später auch noch, wie das wird aussehen, wie die Gerechtigkeit wird aussehen. Er sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Jesus macht eine Parallele zwischen dem, wenn er kommt, zum Gerechtigkeit bringen, und der Sintflut. Die, was ich ein bisschen auskennen mit dieser Flutgeschichte, warum hat Gott dort eine Flut geschickt mit dem genau gleichen Ziel, nämlich zum Gerechtigkeit bringen. Die Leute waren ungerecht und Gott hat nie eingegriffen. Hat nie irgendjemand gestraft. Und darum, irgendwann hat er gefunden, jetzt längs. Wenn ich jetzt nicht eingreife, dann ist die ganze Menschheit verdorben und dann hat er die gerechte Strafe über all die, die vorher nicht bestraft worden sind, mit dieser Flut. Und jetzt sagt Jesus genau so, wird es auch passieren, wenn ich wiederkomme. Wenn der König als Herrscher kommt. Dann wird Gerechtigkeit geschafft. Die Flut ist ein Bild für Gerechtigkeit, nicht in dir für sinnlose Zerstörung, sondern es geht dort um Gerechtigkeit. Und das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Man kann also sagen, wie ist der König gekommen? Er ist zweimal gekommen. Also einmal ist er schon gekommen, einmal noch nicht. Aber er wird auf zwei verschiedene Arten kommen. Nämlich einerseits als wehrloses Baby zum Gnade bringen. Und er wird aber nochmal kommen als mächtiger Herrscher zum Gerechtigkeit bringen. Und das ist ja oft so ein bisschen die grosse Frage, oder? Wie geht das zusammen? Wie kann Gott gleichzeitig gerecht sein und auch gnädig? Das ist die grosse Frage. Ich habe schon so oft mit Leuten diskutiert, die gefunden haben, ich kann nicht an einen Gott glauben. Wenn es einen Gott gäbe, der gut ist, dann würde doch das Böse nicht zulassen, was auf der Erde passiert, dann würde er doch eingreifen. Er würde doch nicht zulassen, dass alles ungerecht ist. Aber sagen, ja, stimmt irgendwie, oder? Ist ein gutes Argument. Und dann auf der anderen Seite habe ich aber auch schon von Leuten gehört, ah, wenn Gott so gut ist und es Gott gibt, dann müssen doch nicht all diese Regeln machen, dann müssen doch nicht eine Flut schicken und Menschen umbringen, dann wäre Gott doch einfach nett und lieb und gnädig. Mit dem könnte ich mich anfreunden, aber mit einem Gott, der straft, nicht. Ja, schon auf beide Seiten wird Leute diskutiert, zum Teil schon die gleiche Person, die beide Argumente bringt. Und das ist ein Problem. Aber genau um das Problem geht es in der Bibel. Und Gott löst das Problem, indem er sagt, okay, ich teile das auf und ich komme zweimal. Ich komme zuerst zum Gnade bringen, quasi zum die Leute vorbereiten darauf, dass er nochmal wird kommen zum Gerechtigkeit bringen. Also wie kommt der König? Er kommt zweimal. Als wehloses Baby zum Gnade bringen und als mächtiger Herrscher zum Gerechtigkeit bringen. Wir haben gesagt, Advent ist das Warten auf Gottes Eingreifen. Jetzt ist es aber gar nicht so einfach, weil jetzt haben wir gesehen, ja okay, Gott greift ja zweimal ein. Also wie müssen wir uns jetzt das Warten vorstellen? Wie hängt jetzt das zusammen? Weil einerseits, Weihnachten, das ist ja schon gewesen, aber der wird auch noch mal kommen. Und jetzt warten wir aber, Adventszeit vor Weihnachten, irgendwie darauf, dass er kommt, dass er eingreift und so weiter. Wie müssen wir das verstehen? Wie verhält sich das jetzt zueinander, dass Gott einmal kommt und dann noch mal kommt? Wie verändert das die Art und Weise, wie wir auf ihn sollen warten? Auf diese Frage wollen wir jetzt eingehen. Wir machen das wieder anhand vom Habakkuk. Weil es ist dort sehr spannend. Wir haben schon die Stelle gelesen. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Das ist die Ankündigung, wo Gott sagt, ich werde kommen und Gerechtigkeit bringen. Und dann heisst es, der sehr interessante Vers, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und den Vers haben wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, weil in diesem Vers da steckt ganz viel Wertvolles drin und der Vers lehrt uns darüber, wie wir warten können auf Gott. Wir schauen es auch mal Schritt für Schritt an. Ganz am Anfang hat der Habakkuk gesagt, Gott, es ist ungerecht, weil im Moment ist es so, der Gerecht, der findet keinen Frieden, der stirbt. Aber der Ungerecht, der lebt. Und jetzt kehrt Gott das um und sagt, ja, das stimmt, ich werde Gerechtigkeit bringen und dann wird es genau umgekehrt sein. Dann wird der Halsstarrige, also der Ungerecht, der wird keine Ruhe haben und der Gerecht, der wird leben. Und ich glaube, so weit macht es Sinn, oder? Was passiert denn, wenn Gott Gerechtigkeit bringt, dann wird das ungerechte Verhältnis umgekehrt. Jetzt ist es der Gerecht, der lebt und der Ungerecht, der in dem Sinn nicht lebt. Jetzt ist es aber ein bisschen komisch, weil jetzt da so einen sehr speziellen Einschub. Und das ist irgendwie, oder, wieso? Einerseits mal, wieso wird es plötzlich von dem geredet, der halsstarrig ist und nicht einfach vom Ungerechten oder Gottlosen, wie es der Habakkuk-Gang macht. Plötzlich ist er halsstarrig. Und zweitens, wieso fügt jetzt Gott dort noch ein? Durch seinen Glauben. Durch seinen Glauben an was? Eigentlich ist der Satz abgeschlossen. Man würde sagen, siehe, der Ungerechte wird keine Ruhe haben und der Gerechte wird leben. Wieso die komischen Hinzufügungen? Und ich glaube, die entscheidende Frage ist schon, zum mal schauen, ja, was meint Glaube hier? Glaube an was? Und im Kontext von dem Ganzen hier kann der Glaube eigentlich nichts anderes sein, als der Glaube oder genauer vielleicht das Vertrauen darauf, dass Gott eingreift. Oder, um das geht's ja im ganzen Habakkuk. Das ist auch kurz vorher heisst, sagt Gott, der Habakkuk soll harren. Er soll warten, Vertrauen darauf, dass Gott eingreift. Und das ist sehr wahrscheinlich gemeint mit dem Glauben. Der Vertrauen, der Glauben an Gottes Eingreifen. Aber das ist ein bisschen komisch, oder? Weil was hat das damit zu tun, wer jetzt dort im Gericht, wenn Gott eingreift, wird leben oder nicht? Oder wenn ich mir vorstelle, wenn ich irgendwie, ich kann nicht Auto fahren, aber angenommen, man würde schnell Auto fahren und einen Bus bekommen und man würde da schlussendlich, ich weiß auch nicht, das weiterziehen vor das Gericht und so weiter und dann ist die Frage, bist du wirklich zu schnell gefahren oder nicht? Was entscheidet darüber, ob du bestraft wirst und schuldig gesprochen wirst oder nicht? Mal nicht darüber, ob du glaubst, dass das Gericht gerecht ist, sondern ob du selber gerecht bist oder nicht. Wieso wird der zum Zeitpunkt, wo das Gericht eintrifft, wo Gott eingreift, der Glaube an das Gericht irgendwie eine Relevanz hat. Man kann da viel darüber spekulieren und es gibt auch viele verschiedene Auslegungen. Ich habe da Stunden damit verbracht, die alle anzuschauen, aber eigentlich gibt es eine relativ elegante Lösung für uns. Nämlich dann, wenn wir davon ausgehen, dass Gott zweimal eingreift, dann kann sich der Glaube auf das zweite Eingreifen beziehen, aber kann sich auch auf das erste Eingreifen beziehen. Und das ist auch die Art und Weise, wie der Paulus den Vers versteht und im Neuen Testament aufnimmt. Wir haben gesehen, im ersten Kommen, dort bringt der König Gnade. Im zweiten Kommen bringt er Gerechtigkeit. Und jetzt in diesem Vers, das, was gelb eingefärbt ist, das bezieht sich auf das zweite Kommen, dann, wo Gott Gerechtigkeit bringt. Wenn Gott Gerechtigkeit bringt, dann wird der Gerecht leben und der Ungerecht, der Halsstarrig, nicht. Der wird keine Ruhe haben. Und der Glaube und das Halsstarrig sein bezieht sich aber, oder das ist das, was neu dazukommt bei Gott, das bezieht sich aber auf das erste Kommen, nämlich auf die Gnade. Das heisst, der Glaube richtet sich nicht auf das zweite Kommen primär, sondern auf das erste Kommen. Es geht hier nicht um einen Glauben daran, dass Gott Gerechtigkeit bringt, wegen dem bin ich selber nicht gerecht, sondern es geht um einen Glauben daran, dass Gott gnädig ist. Es geht um einen Glauben daran, dass Gott mir Gnade bringt. Wir können das Verhältnis von diesen zwei Sachen, vom ersten Kommen und vom zweiten Kommen, also so anschauen, dass im Glauben an das erste Kommen, man wird leben beim zweiten Kommen. Der Paulus geht sogar noch ein bisschen weiter. Er denkt nämlich, okay, spannend, der Text sagt uns hier nicht nur, was wird passieren, wenn Gott kommt, sondern er zeigt auch, wer eigentlich der Gerecht ist und wer der Ungerecht ist. Nämlich ist der Gerecht eben genau der, der glaubt. Und beim Paulus ist der Glaube eben das, der Glaube an Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Der, der als Erster kommt, glaubt. Das ist der, der schlussendlich gerecht ist. Und der, der ungerecht ist, ist der, der halsstarrig ist. Und das heisst für uns zwei recht entscheidende Sachen, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir warten. Nämlich einerseits, wir sollten schauen, dass wir nicht zu den Ungerechten gehören. Und zwar sind die Ungerechten die, die halsstarrig sind. Was heisst halsstarrig eigentlich genau? Halsstarrig, das ist einer, der nicht einsichtig ist, sondern man findet, nein, ich weiss es besser. Im nächsten Vers, Habakkuk 2,5, wird der Halsstarrige auch als der Stolz bezeichnen. Das heisst, der Ungerecht ist der Halsstarrige, der Stolz, der, der findet, nein, ich vertraue auf mich selber, ich beuge mich nicht, sondern ich weiss, wie es richtig ist. Das ist Stolz. Was wäre das Gegenteil von dem? Das wäre sich beugen, demütig sein, anerkennen, nein, ich weiss es in dem Sinn nicht, ich kann es in dem Sinn nicht. Und genau das meint ja auch der Glaube oder das Vertrauen auf Gottes erstes Eingreifen. Gerecht ist der, der vertraut darauf, dass Gott Gnade bringt. Nicht der, der vertraut darauf, dass er selber gerecht ist, sondern der, der vertraut darauf, dass Gott ihn gerecht macht. Das ist also das Vertrauen, der Glaube auf Gottes Eingreifen. Wir haben also hier schon mal zwei Sachen. Das erste ist, damit wir nicht zu den Ungerechten gehören, sollen wir demütig sein. Wir sollen nicht halsstarrig sein, wir sollen nicht stolz sein, sondern demütig. Und zweitens, damit wir zu den Gerechten gehören, sollen wir Vertrauen auf Gottes Eingreifen, genau gesagt, Vertrauen auf Gottes erstes Eingreifen, Vertrauen auf seine Gnade. Es kommt dann noch etwas Drittes dazu, oder das ist das, was Gott am Habakkuk sagt, der Habakkuk hört es und er antwortet, wie man es halt so macht, wenn man Gott gehört hat, mit einem Lied. Er schreibt ein Lied und am Ende von diesem Lied ist ganz spannend, zieht er so ein bisschen wie ein Fazit, oder im Lied geht es zuerst noch darum, ja, dass er nochmal Gott bittet, dass er jetzt wirklich doch gleich, ja okay, warte noch ein bisschen, aber komm doch gleich, greif doch gleich ein und dann sagt er, ja, wenn du willst kommen, dann wird das und das passieren und dann endet er mit, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft, er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Wir haben also drei Sachen, die hier wichtig sind, wenn wir warten auf den König und auf das Eingreifen vom König. Das erste ist Demut. Wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe haben. Also seid nicht halsstarrig, sondern bleibt demütig. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, weil wenn ich so umschaue, dann sehe ich überall, auch bei mir selber die ganze Zeit Leute, die eben genau halsstarrig sind. Und das gibt's in ganz vielen verschiedenen Formen, das halsstarrig sein. Das kann sein, ja, das sind all die Leute rundherum, die ganze Welt und so, mit ihrer komischen, nicht vorhandenen Sexualethik und so. Die haben keine Ahnung, aber ich halte mich wenigstens noch dran. Oder wir als Christen wenigstens, wir sind noch die, die moralisch leben. Wir sind noch die, die wissen, wie wir sind die einzig übrig gebliebenen Gerechten auf dieser Welt. Schlussendlich nicht demütig, sondern halsstarrig sein. Demütig sein wäre genau das Gegenteil, nämlich anerkennen an, wir sind selber auch ungerecht. Das ist das, was Christen eigentlich ausmachen sollten, ihre Demut, nämlich dass sie wissen, wir schaffen es nicht selber und nicht ihre Überheblichkeit mit an. Wir wissen doch, wie es geht. Demut ist das Erste, was ganz wichtig ist zum Mitnehmen. Das Zweite, das Vertrauen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Zum Gerechten wird man eben dann, wenn man nicht auf das vertraut, was man selber kann. Eben genau das Gegenteil von Halsstarrig. Eben nicht darauf vertraut, dass ich weiss, wie es geht, dass ich sowieso besser bin als die anderen, dass ich sowieso Recht habe und sowieso moralischer bin als alle anderen, sondern eben genau vertraut darauf, dass Gott eingreift. Und nicht ich mich selber rette, sondern dass Gott gnädig ist. Das Vertrauen, und jetzt haben wir noch das Dritte, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Für den Habakkuk ist das die Konsequenz. Gott sagt am Habakkuk, ich werde eingreifen und Gerechtigkeit schaffen und ich werde auch schauen, ich werde auch gnädig sein in dem Sinn und schauen, dass quasi durch den Glauben, wenn die, die auf mich vertrauen, die werden dann leben. Und der Habakkuk zieht folglich darauf an, dann kann ich mich ja freuen auf die Gerechtigkeit. Dann endlich wird die Gerechtigkeit kommen, dann wird das Recht aufgerichtet. Das ist etwas, was man sich darauf freut. Die Freude quasi die Konsequenz. Jetzt weiss ich nicht, ob nach die drei Begriffe irgendwie schon bekannt vorkommen sind. Das sind genau die drei Begriffe, wo der Benny letzte Woche auch schon drauf gekommen ist, als er angeschaut hat, wie dort Maria sich vorbereitet hat auf das Kommen vom König. Ich möchte das nochmal ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen strukturiert, oder? Zuerst, wie kommt der König? Wir haben gesehen, der König greift zweimal ein. Er kommt auf zwei verschiedene Arten. Er kommt einmal als wehrloses Baby zum Gnade bringen und dann kommt er nochmal als mächtiger Herrscher zum Gerechtigkeit bringen. Wie warten wir jetzt auf das? Grundsätzlich mal demütig. Wir warten auf das in voller Demut, im sich selber beugen und allein auf Gott schauen und nicht auf uns selber schauen. Auf Gottes Eingreifen schauen und nicht auf uns selber schauen. Das ist schon mal der Grundsatz. Dann weiter, wir warten demütig im Vertrauen auf sein Erste kommen. Im Vertrauen auf seine Gnade, auf sein Erste kommen, warten wir auf sein Zweite kommen. Und dann das Dritte, weil wir demütig auf sein Erste kommen vertrauen, können wir uns freuen auf sein Zweite kommen. Am Anfang haben wir gesagt, Advent heisst, wir warten auf Gottes Eingreifen. Wir können jetzt den Satz ein bisschen präzisieren. Im demütigen Vertrauen auf sein erstes Eingreifen freuen wir uns auf Gottes zweites Eingreifen. Im demütigen Vertrauen auf sein erstes Eingreifen freuen wir uns auf Gottes zweites Eingreifen. Wenn ihr jemand erklären müsst, was Advent heisst, dann ist das, glaube ich, nicht so ein schlechter Satz. Und auch wenn ihr jetzt eingeschlafen seid vorher, dann könnt ihr euch jetzt einfach diesen Satz merken und dann habt ihr eigentlich alles verstanden, um was es geht. Im demütigen Vertrauen auf sein erstes Eingreifen können wir uns freuen auf Gottes zweites Eingreifen. Der Habakkuk bringt genau den Satz eigentlich recht gut auf den Punkt in seinem Lied. In seinem Lied, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, geht er zuerst nochmal darauf ein, ja, Gott, komm doch bald, so, greif endlich ein. Dann sagt er, was wird passieren und dann sagt er, wie es ihm selber dabei geht. Und er sagt er zuerst, ja, er wird sich wahrscheinlich, oder er fürchtet sich davor irgendwie auch. Er ist, seine Knie beugen sich und zittern. Also er ist in dem Sinn demütig und sagt, aber ich will harren auf das, ich will vertrauen auf das und schließt schlussendlich damit, darum freue ich mich drauf. Und darum habe ich gedacht, wäre es doch schön, wenn wir genau den Psalm vom Habakkuk oder einfach so einen Ausschnitt davon zusammen beten, um genau das zum Ausdruck bringen, dass wir uns im demütigen Vertrauen auf sein erstes Eingreifen freuen, auf sein zweites Eingreifen. Und für das würde ich euch jetzt alle bitten, zum Aufstehen, damit wir so vier Strophen von diesem Lied vom Habakkuk zusammen können beten. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen, Herr. Mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorne denke an Barmherzigkeit. Du ziehst aus, deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Du zerschlägst das Dach vom Hause des Gottlosen und entblößt die Grundfeste bis auf den Fels. Weil ich solches höre, bebt mein Leib. Meine Lippen zittern von dem Geschrei. Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Amen.